DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute bin ich zu Gast beim Entwässerungsspezialisten Dalmer in Arnsberg im Hochsauerlandkreis und unterhalte mich mit Ralf Wagner, Architektenberater bei Dalmer, über Gestaltungsfreiheit.
Ja, herzlich willkommen, lieber Michael, dass du hier bei uns im Werk bei Dalmer in Arnsberg bist.
Ja, es war ja schon total interessant, was ich heute sehen durfte, wenn wir gleich auch noch ein bisschen in unserem Podcast drauf eingehen. Ich sag mal, viele Dinge sind mir nochmal bewusster geworden bei unserem Rundgang auch heute. Insbesondere, man bekommt erst dann, glaube ich, ein viel besseres Gespür für die Wertigkeit eines Produkts, wenn man auch sieht, wie es gefertigt wird. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Vielleicht vorab noch ein paar Informationen. Sollte es jemand geben, der Dalmer noch nicht so kennt, ein paar allgemeine Informationen. Und zwar, das Unternehmen wurde 1913 vom Graveurmeister Johannes Dalmer Senior gegründet. Inzwischen wird das Unternehmen von den Geschäftsführern Johannes Dalmer, Harry Bauermeister und der Geschäftsführerin Yvonne Dalmer, inzwischen vierte Generation, geleitet. 1963 erfolgte der entscheidende Schritt, als die Sanitärtechnik zum zentralen Geschäftsbereich wurde. Das Unternehmen hat in seinem Sortiment Duschrinnen und Bodenablaufsysteme, Duschwannenabläufe und Siphons, Kellerabläufe und Rückstauverschlüsse, Dach- und Balkonabläufe und noch einiges mehr. Und wie ich eben schon gesagt habe, das Leitmotiv, das passt so treffend zu euch. Vielleicht magst du es mal sagen und ich sag dazu, was mir heute so aufgefallen ist.
Ja, so unser Leitmotiv ist, das Detail macht den Unterschied. Und ja, da kann ich nur bestätigen, bin ja jetzt schon seit einigen Jahren hier im Unternehmen Dalmer, dass einfach das Detail gelebt wird. Also ne, oder auch in der Entwicklung spielt das natürlich eine wahnsinnige Rolle, weil wirklich es bis zur letzten Schraube gedacht wird.
Und also das ist wirklich auch das, was mir heute so richtig bewusst geworden ist. Manchmal hast du ja, das ist jetzt bei euch gar nicht der Fall, aber manchmal du hörst so einen Slogan und denkst dir so, na gut, hat sich jemand einen Slogan ausgedacht, ist nice. Aber heute, als wir dann wirklich die Werksbesichtigung gemacht haben, besten Dank nochmal dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Gerne.
Dann ist mir das so richtig bewusst geworden, wo man so wirklich auch guckt, was kann man noch verbessern. Und man hat auch gemerkt, das ist nicht irgendwie aufgesetzt, sondern es ist totale, so eine intrinsische Motivation. Und das hat mich heute wirklich beeindruckt. Das fand ich total interessant. Und wie viel auch investiert wird, jetzt nicht nur in eine gewisse Außendarstellung, sondern auch wirklich in das Produkt. Und viele dieser Dinge, die sieht man ja später gar nicht mehr. Und hier wird ein Riesenaufwand, ob das jetzt zeitliche Natur ist oder überhaupt von verschiedensten Ressourcen betrieben, um letztendlich ein Produkt zu zeigen, wovon du, wie viel? 10%, wie viel sieht man noch, je nachdem?
Ja, wir sind natürlich immer nur an der Oberfläche sichtbar. Es gibt nicht so viele Dinge, die man jetzt dann herausnehmen kann. Aber letztendlich sitzt natürlich auch viel im Boden, ist verbaut. Und es sind natürlich verschiedene Bereiche. Es ist einmal das vordergründig Optische, es ist aber auch das, was handwerklich wichtig ist halt eben. Weil wenn wir letztlich auch nicht den Handwerker mitnehmen und der muss eben schnell montieren und braucht eine gute Qualität und demzufolge prägt das alles das Produkt.
Ja, wir haben jetzt gerade, das sehen unsere Zuhörer nicht, aber wir haben ja ein Modell hier und wir waren ja heute in der Produkt- und Entwicklungsabteilung und über diesen kleinen, dezenten Fuß, das fand ich so interessant, weil das ist ja was, das fällt nicht auf. Später haben wir gesagt, ist Estrich drüber, siehst es gar nicht mehr. Aber das sind ja auch Themen, die letztendlich auch die Planenden interessieren. Das Thema Schallschutz und. Also das hat mich heute echt, muss ich sagen, hat mich echt beeindruckt. Aber kommen wir auch bei der einen oder anderen Geschichte gleich nochmal drauf. Was vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch ganz interessant ist, wo ihre Produkte auch bisher so zum Einsatz gekommen sind. Ich habe einfach mal nachgeschaut, beziehungsweise aus unserem Gespräch auch heraus. Ihr seid schon auch im Hotelbereich unterwegs, wenn ich jetzt zum Beispiel an Fontenay in Hamburg denke oder ich denke hier an 25 Hours in Zürich. In Kliniken kommen sehr häufig auch Produkte von euch zum Einsatz, ob das jetzt hier Waldkliniken Eisenberg sind oder Mutter-Kind-Zentrum im Klinikum Worms. Und ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Bereich, auch insbesondere für Dalmer. Es ist der Bereich rund um das Thema Wohnen. Und Projekte, das fand ich nämlich auch wiederum für mich ganz interessant, verschiedenste Maßstäbe. Du hast auf der einen Seite hast du dieses Wochenendhaus im Hochschwarzwald, dann hast du auf der anderen Seite hast du mitten in Frankfurt den Omniturm, wo ja auch ein Teil Wohnen drin ist. Du hast Palais Oppenheim in Köln und wir haben uns jetzt eben auch noch länger drüber unterhalten über das Roots in Hamburg. Also da habt ihr ja auch eine gewisse Bandbreite, die ihr abdeckt.
Definitiv, ja. Das ist spannend halt eben und es macht auch meine Arbeit so in der Objektbearbeitung, Architektenberatung halt eben spannend, dass du so unterschiedliche Projekte hast. Ne? Von dem kleinen Haus im Schwarzwald, wie du schon sagst, wo eine Ceraframe Liquid, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, verarbeitet wurde und an anderer Stelle in Roots, da haben wir mit Duschelementen gearbeitet, also letztlich in einem Holzbau natürlich, wo sehr viel bedacht auf die Dichtheit halt eben. Also ich meine, unsere Sachen müssen natürlich immer, unsere Produkte müssen immer dicht sein, das ist völlig klar. Aber hier geht es nicht nur um die Dichtheit des Ablaufgehäuses selber und der Rohre, sondern es geht natürlich auch um die Abdichtungsebene, was da passiert. Und dann Palais Oppenheim war ein sehr spannendes Projekt eben auch. Da sind eben Ceraleien verbaut worden. Es gibt viele Projekte halt eben. So Fontanay hast du erwähnt, halt eben gerade sehr viele Hospitality-Projekte. Klar. Zum anderen gibt es da halt eben auch noch beispielsweise, das habe ich jetzt gerade letzte oder vorletzte Woche nochmal besucht an der Baustelle, was jetzt fertiggestellt wurde, ein Studentenwohnheim in Bochum. Ja. Natürlich kannst du dir vorstellen, irre kleines Bad, das hat gerade mal knappe 2 Quadratmeter, ein Gebäude von 1975, ja, nach 50 Jahren, wirklich natürlich absolut sanierungsbedürftig. Mhm. Und das waren damals so PE-Zellen, also wie man es vielleicht aus Schiffen kennt. Und jetzt wurde das Ganze gefliest halt. Und in der zentralen, also in der Mitte sozusagen dieses quadratischen kleinen Raumes, ist halt eben eine Ceraflor individual eingebaut und fügt sich da super ein. Und ja, also da sind wir natürlich jetzt im anderen Bereich Sanierung. Der ist ja auch ganz, ganz wichtig und stark.
Ist ein total wichtiger Bereich. Wir können gewisse Ziele, die ausgerufen wurden, ob von der Politik oder egal von wem, die können wir nicht nur alleine über einen Neubau realisieren. Ich sage immer, es reicht nicht aus, wenn du jetzt nur eine Taste beim Klavier betätigst. Du musst alles spielen und da gehört die Sanierung oder der Umgang mit dem Bestand gehört genauso dazu.
Definitiv.
Aber da kommen wir eigentlich schon, das ist eine sehr schöne Überleitung, Gestaltungsfreiheit in der Planung, weil es hat sich eben so angehört, dass auch sehr viele individuelle Sachen von euch gemacht werden. Also nicht nur das, was standardmäßig da ist, sondern halt auch, man nennt es auch ja so custom-made. Aber was versteht ihr jetzt oder wie verstehst du die Gestaltungsfreiheit in der Planung? Was verstehst du darunter?
Ja, es gibt natürlich über unseren Modulbaukasten oder über unseren Systembaukasten, wie immer man das nennen mag, halt eben, oder Plattformbauweise, dass wir mit gerade mit dem Produkt Dalflex eben vor 12 Jahren jetzt schon mittlerweile das Systemablauf getrennt haben von der Rinne, von dem, was oben drauf sitzt. Und das schafft natürlich dann gewaltige Möglichkeiten, Spielmöglichkeiten. Das heißt, du kannst eben Kurzabläufe draufsetzen, du kannst Rinnen draufsetzen. So. Und die Rinnen selber sind dann von 80 Zentimeter angefangen, in 10 Zentimeter Schritten bis zu 200 Zentimeter. Also hast du schon mal eine Vielfalt. Dann hast du unterschiedliche Rinnen für die Wand mit Wandaufkantung, also für die Montage sozusagen an der Schnittstelle zwischen Boden und Wand oder eben in der Fläche. Dann hast du, das potenziert sich dann nochmal, indem man entsprechende Farben beispielsweise auch hat, also PVD-Beschichtung. Wir reden ja immer von Edelstahl bei den Teilen, die wir eben oberflächlich sehen. Aber es gibt da nicht nur Edelstahl gebürstet, sondern Edelstahl kann eben auch mittels PVD beschichtet werden und dann hast du eine Farbe Messing oder Rotgold, also quasi Kupfer oder Schwarz. Also das potenziert sich dann auch nochmal. Und zusätzlich sind die konstruktiven Möglichkeiten auch sehr vielfältig, weil wir reden zwar von dem Dalflex-Kasten und da denkt vielleicht jeder auch bei uns erstmal primär mehr an das Standardgehäuse. Aber es gibt dann eben unterschiedlich große und hohe Gehäuse, je nach baulicher Gegebenheit. Und es gibt natürlich auch ein vertikales Gehäuse. Und wir haben auch mit Cerraflex zum Beispiel einen Ablauf, der einen Polymerbetonkragen hat und ein Armierungsgitter. Also es ist quasi für jeden was dabei.
Ja, du hast jetzt eigentlich das System schon sehr umfassend beschrieben. Ich fand es heute auch total interessant in der Entwicklungsabteilung, weil es gibt ein fertiges Produkt und man setzt sich aber hin und macht sich halt Gedanken, ob das jetzt bedingt ist durch neue Normen oder wie auch immer. Wie kann ich dieses Produkt am Ende des Tages noch verbessern? Jetzt, welches sind diese äußeren Einflüsse, wo ihr sagt, okay, jetzt gehen wir als Dallmann nochmal an dieses Produkt ran und verbessern das einfach nochmal?
Das ist natürlich einmal eine quasi intrinsische Motivation selber immer. Ich glaube, es gibt ja nichts im Leben, was man nicht noch verbessern kann halt eben, also das nochmal zu verbessern. Es gibt natürlich auch Anforderungen von außen, wo wir versuchen eben sehr frühzeitig darauf zu reagieren. Wenn wir jetzt beispielsweise einfach an Beläge denken, dann fällt uns ja in erster Linie jetzt Keramiken ein. Mhm. Also das ist natürlich Fliese und Feinsteinzeug ist ja nun mal, sind 95% oder 98% der Materialien logischerweise. Also nicht durchlässiges Material. Ne? Also da hast du natürlich Fugen dazwischen, ist klar, ist ein anderes Thema. So, und genau diese Keramikindustrie ist natürlich auch darauf bedacht, dünnere Materialien herzustellen. Und wenn man jetzt noch früher eher 10 mm Material verwendet hat, so geht das heute. Heute ist vielleicht Standard eher 8 mm, aber die Tendenz geht eben auch schon zu 6 mm. So, und demzufolge haben wir beispielsweise jetzt die Dallflex-Serie eben auch für 6 mm Aufbauten kompatibel gemacht. Und das ist gar nicht so einfach. Das auch da steckt, ich will nicht sagen der Teufel im Detail, aber das Detail macht ja den Unterschied. Da musst du jedes Teil anpacken halt eben, dass es dann auch passt. Ne? Dass es für den Handwerker letztlich und den Fliesenleger dann auch gut machbar ist. Weil wir müssen ja auch unterschiedliche Werke bedienen. Das ist ja nicht nur der Installateur, sondern auch der Fliesenleger. Ne? Mhm. Oder auch, wir haben ein spezielles Produkt mit Cerafem Liquid, da ist es noch nicht mal der Fliesenleger, da ist es im Prinzip der Maler. Da reden wir von dünnen Belägen, also Designböden halt.
Ne? Wir müssen halt gucken, welche Anforderungen kommen letztendlich aus den einzelnen Zielgruppen heraus. Ne?
Genau.
Und am Ende des Tages sollte es dann nicht nur dicht sein, sondern auch noch gut ausschauen. Ne?
Ganz genau.
Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema, wenn ich mir überlege, ihr habt ja wahnsinnig viele, durch diesen Systemgedanken, durch diesen Plattformgedanken, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Aber was ich mich halt auch gefragt habe, wieso setzt sich ein Unternehmen wie Dallmann eigentlich so intensiv mit dem Thema Design und Gestaltung auseinander?
Also ich bin jetzt gerade mal 14 Jahre dabei, das war allerdings schon... Ich bin noch in der Probezeit, okay, ich hoffe, ich überstehe das, ja. Ich denke, also es war eindeutig vor meiner Zeit. Also ja. Unser Seniorchef Johannes Dallmann hatte den Slogan schon in den Anfang, Mitte 90er Jahren ausgegeben, es war Ende 80er, so nach dem Motto, also wenn wir die Dinge machen und fertigen, wie es sind ja, ich sag mal, unsere Produkte sind ja nur zweidimensional wahrnehmbar, ne? So ein Rost oder eine Rinne, damals war Rinne noch gar kein Thema, also ging es darum, den Rost zu gestalten halt eben, also wenn man den macht, dann macht man doch bitte schön, und seine Tochter Yvonne Dallmann lebt das eben auch, ihr ist es wichtig und sie liebt Design, und insofern wird das also schon von der Unternehmensführung und der Inhaberfamilie gelebt und auch vorgegeben.
Ich fand das so interessant, ich glaube, das war bei der vorletzten ISH schon, als ihr diese Black Edition hattet, hat mir natürlich, ich habe es gesehen und war gefühlt in ein Produkt schockverliebt. Aber was ich auch interessant finde, wie ihr euch auch spielerisch diesen Themen wie zum Beispiel Farbe auch nähert. Ihr müsst da an diese, kann man ja schon fast sagen, Inszenierungen denken, an euer Spiegelkabinett auf den letzten Messen. Auch da die Frage mit dem Thema Farbigkeit und die Beschichtungsmöglichkeit bzw. Farbigkeit, gibt es da auch Trends zu erkennen, oder warum setzt ihr euch mit dem Thema Farbe so intensiv auseinander?
Ja, das ist natürlich. Nimm beispielsweise Universal Design, also heutzutage ist, ich sag mal, ein Bad, wenn es wirklich durchgestylt ist, dann hast du vielleicht die Farbigkeit, eine Armatur willst du bei der Rinne wiederfinden, etc. Mhm. Also gibt es da ja durchaus Abhängigkeiten und es gibt so Trends. Das kann man darüber streiten, wie lange die halt eben dann halten. Klar, bei Schwarz ist es natürlich Black is Beautiful, ja, so gesehen. Und Black und Schwarz kommt immer wieder. Und von daher haben wir ja auch die Ceraflor-Rinne zum Beispiel als 2-Meter-Rinne halt eben entsprechend in Black Edition halt gefertigt oder fertigen wir. Die Schwierigkeit ist hier, dass da vielleicht dann technisch anmerken, dass diese Brennöfen normalerweise eben gar nicht diese Längen hergeben oder vielmehr der Kammerraum es gar nicht ermöglicht, ein so langes Produkt dort entsprechend zu brennen oder einzubrennen über dieses PVD-Verfahren und da bedienen wir uns eines kleinen Kniffes, sodass die Elemente, also diese 2-Meter-Schiene sozusagen mehrteilig ist. Aber das ist dann wiederum so geschickt gemacht, dass du eigentlich mit dem bloßen Auge gar nicht erkennst, wo ist denn eigentlich hier der Stoß.
Genau. Ja? Ich habe witzigerweise in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mal euren Dallflex-Konfigurator ausprobiert und dachte mir so, ja genau. Ich
super,
dachte mir
so, brauchst okay, neuen Ablauf, da sagt doch was.
Ich komme auf dich zu. Nein, was ich aber total interessant fand, also du kannst ja anklicken, ne? Konfigurator, Internet, kannst du da anklicken, okay, was willst du für ein Ablaufgehäuse haben? Dann kriegst du im Falle, was ich mir ausgesucht hatte, habe ich dann 10 verschiedene Duschrinnen angeboten bekommen. Und so geht das ja dann weiter und weiter und weiter. Und da ist mir auch dann aber bewusst geworden, auch diese Plattform nochmal, dieser Gedanke. Das heißt, also mir ist es so gegangen, also praktischer Anwendungsfall, wenn du weißt, was du für ein Gehäuse willst, danach ist es eigentlich total spielend, oder?
Ja, das kommt, du hast recht, aber ehrlich gesagt, du kannst das von verschiedenen Enden her denken auch, ja?
Ich habe jetzt, mein Gedanke war vom Gehäuse her ins Finish.
Okay. Ja, du bist ein sehr analytischer Mensch, ne? Also du denkst dann konstruktiv. Ne? Also ich bin ja bei vielen Architekten unterwegs und
die denken auch schon mal andersrum.
Sorry, das will ich damit nicht gesagt haben. Aber vielfach denkst du vom Ende her halt eben auch. Wie soll das jetzt ernsthaft, wie soll das aussehen halt eben so? Also du kannst dich halt eben von beiden Richtungen annähern. Ne? Mhm. Das ist eigentlich das Schöne dabei. Und weil es eben Plattformbauweise ist oder Modulbaukasten, kannst du entsprechend, findest du für alles eben was. Du findest, also für den Sanierungsbereich zum Beispiel, wo du dann natürlich die eine oder andere DIN-Norm nicht erfüllen kannst, halt eben, dann flachere Gehäuse. Mhm. Ja, okay, da wirst du auch mal gefragt, warum macht ihr denn sowas, wenn das keine DIN erfüllt? Ja, wie viele Bestandsbauten haben wir? Also, ne? Also Sperrwasserhöhe, Stichwort etc. Aber normalerweise hast du entsprechend höhere Gehäuse und unterschiedliche oder vielleicht vertikal etc. Vertikal spielt dann, aber ich glaube, da kommen wir vielleicht da noch später drauf, etwa Brandschutz vielleicht noch eine Rolle. Also von daher, interessant ist im Übrigen auch Projektentwickler halt eben, ja, sehen darin auch eine Riesenchance halt eben. Wenn du jetzt den Baufortschritt an der Baustelle siehst und du weißt vielleicht noch gar nicht, welcher Käufer kommt da. Der Estrich soll aber rein, die Installation ist gemacht, der Estrich kommt rein. Flexibel. Und du hast ein Ablaufgehäuse drin und du ermöglichst es vielleicht dem Käufer dann noch zu entscheiden, will ich jetzt, platt gesagt, jetzt Schwarz oder Kupfer oder Messing haben, zum Beispiel. Ne? Also eine gute Möglichkeit, auch noch später diese Entscheidung zu fällen.
Das ist ein sehr gutes Argument, auch gerade aus diesen 2 Brillen rausgesehen, sowohl Entwicklerbrille als auch Nutzerbrille. Du hast gesagt, ich wäre so ein analytischer Mensch, so hast du mich eben gerade bezeichnet, was in Teilen absolut stimmen mag. Also dann lass uns mal ein bisschen genauer hingucken. Die Abdichtung. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich eine bodengleiche Dusche abdichte, was ist dabei zu beachten?
Ja, also wir leben ja nun mal in Deutschland und Deutschland ist das Normenland, wahrscheinlich Nummer eins, oder ich glaube da nur die Schweiz noch vorher. Und deshalb trocken gesprochen kann man da mal mit einer Norm anfangen. Also es geht da wirklich die Abdichtungsnorm für Innenräume, ne? 18534 heißt die, ist jetzt okay. So, und demzufolge muss man natürlich dafür sorgen, dass du je nach, ohne da jetzt zu weit auszuholen, ich sag mal so ein Bad, betrachten wir jetzt einfach mal ein Standardbad, da hast du an der Wand entsprechende Wassereinwirkungsklassen und am Boden, wo jetzt unser Produkt ja dann irgendwo hoffentlich eingebaut wird, eben auch eine andere Wassereinwirkungsklasse, W2I. So, und demzufolge musst du dann halt eben ableiten und gucken, und zwar, also du, wenn du jetzt Architekt wärst und der Verarbeiter eben genauso. Ne? Mhm. Der Fliesenleger muss das wissen und das ist Wissen, was die sich aneignen müssen. Und wir haben dieses Dalflex-Gehäuse, was ja hier schon mehrfach rumgegeistert ist und was wir jetzt ja nochmal überarbeiten, mit einer Dichtmanschette versehen, und zwar mit einer einklickbaren werkseitigen Dichtmanschette. Jetzt kann man fragen, was ist eine werkseitige Dichtmanschette? Das ist im Prinzip Schlüssel, Schloss. Mhm. Ja? Also das Schloss ist sozusagen der Ablaufkörper und du hast einen Schlüssel, die Manschette. Ja, und die sind beide in einem Paket zusammen, aber der Clou ist halt eben, dass die Dichtmanschette nochmal eigens verpackt ist, weil der Installateur ist ja der Erste an der Baustelle. Der stellt das Gehäuse. Und der Fliesenleger macht meistens die Abdichtung. Ja? Und der braucht die im Prinzip nur einklicken. Und die Manschette ist eben, ich sag immer, wie frisch und glatt gebügelt halt eben, ja. Und der kann die bestens in die Abdichtung reinpacken. Und sie ist außerdem, markiert sie genau diese Schnittstelle zwischen den Gewerken. Das ist auch ganz wichtig. Das ist ganz wichtig auch.
Genau. Weil, wer kommt eigentlich wann zum Zug? Ist eine Frage, die ich mir halt auch gestellt habe. Jetzt hast du eben schon gesagt, wie selbstverständlich hast du gesagt, ja, der Fliesenleger genauso. Wir hatten es vorhin schon gesagt, dass verschiedenste Gewerke da dran sind. Aber letztendlich ist es ja wirklich interessant, wer letztendlich wann an das rankommt. Und das hast du ja eben schon sehr gut beschrieben. Wer in welchem, wenn ich so in der zeitlichen Abfolge denke, wer wann welche Teile der Rinne in die Hand nimmt.
Genau.
Kommen wir mal noch zum anderen Punkt, den ich ganz gerne angesprochen hätte, und zwar das barrierefreie Bad. Das ist ja auch immer so ein schönes Thema, ein wichtiges Thema, aber auch insofern ein schönes Thema, weil ich glaube, da besteht noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zwischen dem Unterschied barrierefreies Bad und rollstuhlgerechtes Bad. Kannst du da mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten?
Ja, also jetzt könnte ich da auch wieder ganz spröde mit einer Norm um die Ecke kommen, 18:40 Uhr, aber das vergessen wir jetzt mal noch ganz schnell. Also im Prinzip geht es ja um Bewegungsflächen und um Räume und Größen. Und platt gesagt ist der Unterschied, barrierefrei heißt, wenn du einen Bewegungsraum hast, der 1,20 mal 1,20 hat, dann hast du in dem Falle schon ein barrierefreies Bad. Und bei Rollstuhl, und jeder, der mal da in so einem Teil gesessen hat, das ist mal hochinteressant. Also auch wenn du so einen Geronto-Anzug mal anhast, ich habe das mal gemacht, setze ich da rein. So flashmäßig mal um 30 Jahre alterst. Bei mir vielleicht nur noch 10. Spaß beiseite. So, auf jeden Fall ist es dann so, dass du da 1,50 mal 1,50 brauchst. Ne? Und da dürfen natürlich auch keinerlei Objekte reinstehen, also keine Heizkörper und nichts. Ne? Was heißt das jetzt für die Dusche oder für den Duschbereich? Heißt es natürlich auch Schwellen und Versprünge im Boden, also zwischen, weil du ja natürlich zwangsläufig zu einem Ablauf Gefälle brauchst, weil das Wasser ja Schwerkraftentwässerung ist, also Wasser läuft immer noch runter, ne? Und demzufolge musst du ein bisschen tiefer sein. Also ist insofern angestammt eigentlich der richtige Duschablauf oder der meistens stimmigere und einfachere ein Punktablauf. Ja? Man kann aber sicherlich auch sich der Kurzrinnen bedienen, das sind vielleicht meistens ein bisschen schicker. Wenn man jetzt etwas mehr Platz hat, dann kann man ohne weiteres auch mit Rinnen arbeiten. Also ich sollte nur vermeiden, dass ich diesen Ebenenverschnitt habe.
Okay, du hattest ein anderes Stichwort schon, oder hatten wir eben schon mehrfach, und zwar das Thema der Sanierung. Wenn ich denn jetzt aus deiner Perspektive, wenn ich jetzt ein Bad saniere, was sollte ich dabei beachten, dass ich auch nicht nur einfach das Bad saniere, sondern dass es auch zukunftssicher saniert ist?
Ja gut, wir haben jetzt gerade das Thema Barrierefreiheit gestreift kurz. Also ja. Ich würde da schon anempfehlen, je nach vielleicht Alter der Bauherren oder der Begehrlichkeit des Wohnintervalles, also schon mal dafür Vorsorge treiben, dass ich beispielsweise in der Wandkonstruktion entsprechende konstruktive Maßnahmen vorsehe, dass ich zum Beispiel Klappstützgriffe oder sowas späterhin einfach montieren kann. Was hilft mir jetzt ein schönes designtes Bad halt eben und vielleicht, keine Ahnung, es kann ja durch einen Unfall oder sonst wie passieren oder durch normales Altern. Brauche ich das? Man wünscht es niemandem, aber brauche ich das mal später und dann habe ich da wieder große Maßnahmen. Ne? Mhm. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten oder Unterfahrbarkeit des Waschtisches etc. Aber das ist natürlich jetzt nicht primär unser Bereich. Ich sag mal, wir sind ja als Firma Dahlmer und Hersteller demzufolge von Produkten der bodengleichen Duschen und Entwässerungstechnik ja per se schon in dem Bereich barrierefrei. Mhm. Also ich erlebe das natürlich teilweise, möchten Bauherren oder Architekten barrierefreie Bäder haben. Der Bau gibt das nicht her von der Konstruktionshöhe her und da gibt es dann vorher vielleicht eine Treppe, ein Podest. Und dann hast du barrierefrei. Also hast natürlich keinen barrierefrei, das ist natürlich ein bisschen gefaked, ja. Mhm. Aber wenn man das haben will, rein optisch und es geht nicht anders, okay, das Bauherrn Wille ist ein Himmelreich, aber wir reden jetzt natürlich im barrierefreien Bereich, muss es natürlich eben sein, sonst funktioniert es nicht.
Wir haben die nicht geringe Normenvielfalt angesprochen und was da, glaube ich, auch ein ganz relevantes Thema ist, ist das Thema Brandschutz. Und speziell der vorbeugende Brandschutz. Wenn man sich jetzt mit euren Produkten beschäftigt, dann sieht man ja auch, oder beziehungsweise wenn man sich so ein Gebäude vorstellt, dann sieht man ja auch, dass Brände sich relativ schnell auch ausbreiten können, eben über zum Beispiel die Verrohrung. Aber habt ihr da auch gewisse Lösungen, dass dem eben nicht so ist?
Ja, die haben wir schon lange. Also gibt natürlich einmal die Leitungsanlagenrichtlinie, also vereinfacht gesagt, ist ja letztlich so eine Rohrleitung, führt irgendwann durch die Decke, weil wenn ich so einen Bodenablauf habe, ist da halt eben nur mal ein Loch im Boden. Ne? Also wir betrachten jetzt rein nur und ausschließlich die Vertikalabläufe, ist klar, weil im Horizontalanschluss kommt das ja nicht zum Tragen. So, und dann muss ich natürlich dafür Sorge tragen, dass letztlich der Flammenüberschlag nicht von dem darunterliegenden Geschoss auf das darüber befindliche Geschoss übertragen wird. Und dafür sind dann in dem Bereich dieser senkrechten Bodenabläufe eben auch Brandschutzmaßnahmen notwendig. Und wir haben mit einem Brandschutz-Rohbauelement, das ist, glaube ich, wahrscheinlich 25 Jahre alt, das haben wir schon also sehr lange, haben aber jetzt aktuell seit einem Jahr ungefähr, ein Dreivierteljahr mag es her sein, ein neues Brandschutzelement, was insofern nochmal verbessert wurde, denn ich brauche nur kleinere Kernbohrmaße und ich habe zusätzlich noch eine Rauchlippe. Die Rauchlippe sorgt dann dafür, dass es sozusagen das Element zwischen zwei Metallplatten sitzt, diese Intumeszenzmasse verquetscht wird, indem ich das anschraube, ne, sich ein bisschen rausquillt, ein bisschen breiter macht und die Rauchlippe schließt dann auch diesen Ringspalt. Und dann kommen wir zum zweiten großen Vorteil. Also ich habe gerade gesagt, kleinere Kernbohrmaße und ich brauche keine Ringspaltverfüllung. Das war nämlich noch bei dem alten Element notwendig. Ja? Dass du da irgendwie Mörtelgruppe 2, 3 oder Brandschutzschaum reinmachst, das brauchst du hier bei dem neuen Element nicht mehr. Und das gibt es dann für die gängigen Nennweiten 50, DN50, 70 und 100 in den verschiedenen Abmessungen. 120 und 170 Millimeter, 4 Millimeter braucht man zusätzlich, weil so viel quillt dann halt eben auch diese Lippe raus. Ne? Okay. Und bei 130, 135 Grad quillt das dann auf, Volumenvergrößerung um das 20-fache und macht dicht sozusagen.
Ne? Verdichtet, genau. Anderes Thema, wir hatten jetzt den Brandschutz. Oftmals wird in einem Satz genannt Brandschutz und Schallschutz. Jetzt sind wir gerade dabei, es gibt ja eine Diskussion, das Bauen auch ein bisschen zu vereinfachen. Gebäudeklasse E wäre da jetzt meinetwegen ein Stichwort. Aber warum ist aus deiner oder aus Dahlmer Sicht eigentlich das Thema Schallschutz so ein relevantes Thema?
Ja, das ist natürlich ein Komfortgedanke in unserer Gesellschaft, ne? Also das ist gerade, ich denke mal, auch im gehobenen Wohnungsbau, ne? Wenn du heutzutage siehst, in den Großstädten und in den Ballungszentren, wie viele, was man da zahlen muss für so einen Quadratmeter, denke ich mir immer, hallo, wer kann das überhaupt noch? So, und da gibt es natürlich auch einen hohen Komfortansatz, ne? Und dann können wir jetzt natürlich auch wieder auf die Norm kommen, ob es jetzt die 4109 ist halt eben, diese klassische Schallschutznorm, Blatt 5, oder ob wir, oder ob du nach VDI 4100 entsprechend baust. Aber jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen, du hast gerade das einfache Bauen erwähnt, das war jetzt in aller Munde ist. Ja. Man muss sehen, da gibt es auch tolle Projekte halt eben, gerade in Bayern halt eben, hier von Florian Nagler etc. Ja, ganz genau, diese drei Häuser etc. Die Politik hat relativ, oder die Verbände haben ja relativ schnell funktioniert und reagiert darauf, sei es die Architektenkammern als auch die Ingenieurkammern. Genau. Die Politik konnte es noch nicht umsetzen, weil der letzte Bundestag ja dann vor die Wand gefahren ist, wird sich zeigen, was da jetzt umgesetzt wird halt eben. Und man muss natürlich auch an Verdingungsordnung denken und alles und Honorarordnung. Also das ist natürlich noch ein, da ist noch ein Brett zu bohren. Ne? Ja, also es ist einfach zu sagen, einfach bauen. Ja. Aber letztlich für mich unterm Strich heißt das doch, lass uns doch mal drüber nachdenken, ob diese Komfortvarianten, also dieses komfortable Bauen,
immer sein muss.
Das muss dann privatrechtlich halt eben vereinbart werden.
Ja.
Was anderes ist es beim Brandschutz. Das ist einfach ganz wesentlich und das ist einfach obligatorisch. Ne?
Aber Schallschutz ist, denke ich mal, wie du schon richtig gesagt hast, ganz stark der Komfortgedanke. Ja. Bleiben wir aber noch eine Sache beim Schallschutz. Ihr habt eine Kooperation, habe ich gesehen. Dalma, Jungpumpen, Rockwollen, Sagebar. Wie kam es zu sowas? Wie finden solche vier Firmen zusammen?
Ja, das ist, also man kennt sich ja, wenn man in der Branche unterwegs ist, und insofern, also ganz ehrlich gesagt, meine Erfahrung ist die, das sind eigentlich meistens so personengebundene Geschichten halt eben. Ne?
Das kannst du schlecht aufdiktieren.
Das funktioniert schlecht, und so ist das zustande gekommen halt eben. Ne? Wir haben auch noch andere Kooperationen, ne? Wir haben auch mit Laufen und Fiandre und ein Lichthersteller, eine Kooperation. Wir haben, ich weiß, neulich, letzte Woche noch mit Sopro unterwegs, da haben wir auch eine Reihe zum Thema, hattest du eben gefragt, der Abdichtung. Ja,
genau.
Also auch alles solche Sachen, die man eigentlich hinterher nicht mehr sieht, aber die natürlich dann doch ungemein wichtig sind. Also wo einfach die Puzzleteile ineinander greifen. Ja? Und wir haben auch noch eine Kooperation mit Jungpumpen und mit Hewi zum Thema barrierefrei.
Okay.
Da haben wir beispielsweise am 18.11. in Berlin ein Fachforum Architektur. Eine Referentin, die wir immer dazu einladen, ist die Ulrike Rau, ist eine Architektin aus Berlin, die die also gar nicht mehr aktiv baut, die sich aber seit 20, 25 Jahren nur ausschließlich mit barrierefreien Bauen auseinandersetzt und die alle Landesbauordnung kennt und auch Empfehlungen aus der Praxis gibt. Und das macht natürlich so ein Seminar auch sehr, sehr lebendig und hilfreich, mit praktischen Tipps für die Teilnehmer.
Du hast eben auch da wieder ein Stichwort geliefert mit dem Begriff Seminar, und da habe ich mich auch mal umgeschaut bei euch auf der Webseite. Ihr habt ja ein sehr umfangreiches Seminarprogramm. Was wird jetzt bei diesen Seminaren meinetwegen für die Zielgruppen, ob das jetzt Architektinnen sind oder Bauingenieurinnen, was vermittelt ihr da?
Also das natürlich zeigst du auf der einen Seite, wie funktionieren die Produkte unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen, ja, und insbesondere auch die Schnittstellen werden beleuchtet. Weil wir haben halt eben nun mal Produkte, die jetzt nicht so wahnsinnig direkt vordergründig in Erscheinung treten, wenn man jetzt ein beliebiges Gebäude betrachtet halt eben, ne, sind vielleicht eher so sekundär, aber sie sind ja trotzdem sehr wichtig, und sie werden eben auch alleine durch die Bauteile schon gegliedert, wir haben es ja eben, glaube ich, schon mal angeschnitten, und dann durch verschiedene Gewerke abgedeckt. Mhm. So, und das heißt, diese Schnittstellen sind natürlich sehr, sehr wichtig. Ja.
Ja, wir sind eigentlich schon über unserer Zeit. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne noch eine letzte Frage loswerden. Und zwar, auch in der Vorbereitung hatte ich gesehen, ihr habt eine eigene Kundenzeitschrift. Und anlässlich eures 111-jährigen Firmenjubiläums, das fand ich sehr interessant, wurden sowohl Johannes als auch Yvonne Dalmer gefragt, was macht das Familienunternehmen Dalmer unverwechselbar? Jetzt gebe ich die Frage mal an dich weiter.
Okay. Normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, ich habe da ganz pfiffige Kolleginnen, insbesondere aus dem Marketing. Aber ich, nein, es ist sehr leicht zu beantworten. Ich bin ja schon lange genug da. Also ich schätze auch sehr unseren Seniorchef Johannes Dalmer. Natürlich lebt seine Tochter das auch entsprechend so weiter, dass wir einmal, ich glaube, diese intrinsische Motivation, die Dinge einfach immer wieder zu verbessern, haben. Nochmal denken wir eben an das Leitmotiv, das Detail macht den Unterschied und es wird auch gelebt halt. Und ansonsten sind wir hier im Sauerland auch so eine regelrechte Familie. Ne? Also es ist ja eben auch ein Familienunternehmen und auch mit 230, 250 Leuten, man kennt die meisten. Ne?
Auch da kann ich nur bestätigen, als wir heute durchgelaufen sind und egal wo wir waren, ob das jetzt in der Entwicklung war oder im Maschinenbau, wo ihr selbst alles fertigt, es war ja wirklich so, ach komm, lass mal eben kurz gucken, ne?
Genau.
So fand ich sehr angenehm und man hat auch gemerkt, dass es, ja, aus meiner Perspektive jetzt heute als Gast, das kam auch rüber.
Also da fällt mir noch eine Schote ein, weil letztlich ist es so, dass jeder neue Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die hier anfangen, durchläuft auch erstmal den Betrieb. Mhm. Ne? Und also so stand ich auch seinerzeit mal an Spiegelschweißmaschinen oder an diversen Geräten. Und da baust du natürlich ein ganz anderes Verhältnis auch zu den Materialien auf. Und dann siehst du auch, was die Kollegen und Kolleginnen machen.
Ja, genau.
Und außerdem weißt du noch ungefähr, wo was passiert und lernst dich kennen. Mhm. Also das finde ich auch ein tolles Feature halt eben für
so ein Unternehmen. Kurze Wege dann auch mal, wenn man mal wirklich irgendwie...
Weil kostet, also ich glaube, es ist eine Woche oder sogar mehrere Tage halt eben. Ja. Also jetzt kann man sagen, na Gott, so arbeitet der Mensch ja erstmal nicht effektiv, ne? Sondern lernt das Unternehmen kennen. Aber das gönnt man sich eben auch, weil es einfach zur Unternehmenspolitik dazu gehört. Aber
ich glaube, das macht dann auch wieder ein Stück weit das Familienunternehmen auch am Ende des Tages.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, lieber Ralf, ich hatte es eben schon angekündigt, wir sind schon mehr als bei dem Ende angekommen. Vielen Dank für das Gespräch, für die Gastfreundschaft auch bei unserem Rundgang. Hier dann bei Dalmer in Arnsberg im Hochsauerlandkreis. Ja, das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie eben diesen Podcast. Entwickelt wird der Podcast von der kompletten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser Magazin abonniert oder eben dem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt und mehr Informationen über die inzwischen über 140 Podcasts als auch zu allen relevanten Themen gibt es auf www.dbz.de oder aber, wenn es um Informationen von unserem heutigen Gastgeber geht, auf www.dalmer.de. In diesem Sinne nochmal vielen Dank an dich auch für das sehr angenehme Gespräch.
Schön, dass du hier warst. Vielen Dank.